Also, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass noch einige nicht in Urlaub sind. Und ich habe als letzte Predigt vor der Sommerpause ein recht ernstes Thema dabei. Und zwar, wir wollen uns mal Gedanken über den Tod machen. Und zwar aus christlicher, aus biblischer Sicht. Was steht denn da dahinter? Und ich werde einige Bibelstellen zitieren. Und damit ihr sie mitlesen könnt, habe ich sie aufgeschrieben, damit ihr es am Beamer lesen könnt. Okay, starten wir mal. Um den Tod überhaupt zu verstehen, müssen wir erst mal über das Leben reden. Denn das ist ja irgendwo das Gegenteil. Was versteht Gott unter dem Leben? Ja, und da werden wir wieder mal nicht umhinkommen, in die ersten Kapitel der Bibel zu schauen. Und das möchte ich jetzt auch machen, denn was macht den Menschen aus biblischer Sicht so besonders? Und da heißt es jetzt bei den Pflanzen, ich fange mal ganz, ganz unten an, bei den Pflanzen, 1. Mose 1, 11, und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut. Und dann ist es eben so geschehen. Und genau wie bei den Tieren in 1. Mose 1, 24, also bis ein paar Verse danach, und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier. Also bei Pflanzen und auch bei Tieren war die Erde der Grundstoff, den Gott genommen hat und hat daraus was geschaffen und hat dann sozusagen die DNA hineingelegt, dass sie wachsen, dass sie sich vermehren. Das war die Sache, wie Gott geschaffen hat. Also er nimmt die Erde, das ist wichtig. Und denn bei Menschen ist es etwas anders. 1. Mose 1, 26 heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, und jetzt kommt schon der große Unterschied, ein Bild, das uns gleich sei. Und jetzt kommt der nächste Unterschied, die da herrschen über alle Tiere, und dann heißt es über die ganze Erde. Der Mensch, das Bild Gottes, der Mensch, der Herrscher. Und 1. Mose 2, 7, da wird ja nochmal die Schöpfung des Menschen besprochen. Da heißt es, da machte oder bildete Gott den Menschen, der Herr den Menschen aus Staub aus der Erde und blies ihm den Odem oder Atem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen oder eine lebendige Seele. Also, der Leib des Menschen ist wie bei den Pflanzen und wie bei den Tieren, er ist aus Erde gemacht. Gott, unser Körper ist aus Erde gemacht. Darum heißt es ja auch nach dem Sündenfall, von Erde bist du und zu Erde sollst du werden. Also der Körper ist aus Erde gemacht, aber er ist wunderbar gemacht übrigens. Und wenn man sich so durchdenkt, was unser Körper für ein Wunderwerk ist, dann ist es unbegreiflich. Denn der Mensch mit all seiner Kunst, der hängt ja irgendwie noch bei den Einzellern, die irgendwie zum Leben zu erwecken. Aber ein Mensch, einen funktionierenden Menschen, der sieht, der hört, der riecht, der schmeckt, der fühlt, er schafft den mal. Ja. Also auch unser Körper, es ist ein Wunderwerk Gottes. Aber jetzt kommt es. Das Leben des Menschen, es kommt über den Geist, über den Atem Gottes in ihn hinein. Und so wurde der Mensch ein Wesen, dessen Seele durch seinen Geist bestimmt werden sollte. Durch den Atem Gottes. Und der Mensch, das Bild Gottes, er war von Anfang an für beide Welten geschaffen. Denn er trug sowohl das Göttliche, den Geist, als auch das Irdische, den natürlichen Körper. Er war für beide Welten da. Er war für Gottes Welt da, für diese geistliche Welt, und er war auch für die natürliche Welt. Und ohne Körper und ohne diesen können wir in dieser Welt nichts tun. Darum ist er so wichtig. Wir können, also wer sagt, dass unser Körper nicht wichtig ist, das ist einfach Nonsens. Unser Körper ist extrem wichtig. Wir könnten in dieser Welt nichts tun. Wir könnten den Auftrag Jesu, den er uns gegeben hat, nicht erfüllen. Nichts könnten wir tun. Drum, er erhält uns auch diesen Körper und wir beten auch für Gesundheit in diesem Körper, dass wir dann den Auftrag Gottes erfüllen können. Jetzt gibt es natürlich in dieser Welt eine ganz andere Sichtweise, so eine moderne Sichtweise. Und die sagt eben, der Mensch, er ist eigentlich nur so ein intelligentes, schlaues Tier. Er hat sich halt irgendwie weiterentwickelt. Der Ursprung war ja eigentlich ziemlich gleich mit den Tieren, hat sich dann irgendwie anders entwickelt. Ja, so war ein affenähnliches Wesen, war da am Anfang und dann hat er sich so entwickelt. Also die Menschen, sie glauben, dass der Mensch eigentlich wie ein Tier ist, das bloß aus der Erde stammt. Bloß aus der Materie, bloß aus dem Sichtbaren. Und die Konsequenz, die sie daraus ziehen, ist logisch. Beim Tod ist alles vorbei. Hast du nur die Komponente Erde, dann ist beim Tod tatsächlich alles vorbei. Der Körper zerfällt und das war es dann aber auch. Okay, wenn das jetzt so wäre, dann könnte man an dem Punkt Schluss machen. Könnte ich euch jetzt schon mal in die Sommerpause entlassen. Aber ich glaube, es hätte auch keinen Sinn, dann danach zurückzukommen. Denn was machen wir dann hier eigentlich? Wenn das alles war. Es ist aber nicht alles. Jetzt kommt das biblische Menschenbild. Und da fängt es ja schon mal überhaupt anders an. Denn anders als die Welt vermutet, berichtet uns die Bibel von einem Schöpfer. Berichtet uns die Bibel von jemand, der sich Gedanken gemacht hat über das, was er getan hat, was existiert. Es ist nicht Zufall, Auswahl oder sonst was, sondern jemand hat sich Gedanken gemacht, hat etwas geplant in Weisheit, hat in Kraft etwas in Existenz gesetzt durch sein Wort. Es ist eine völlig andere Herangehensweise. Und ganz besonders bei der Schöpfung des Menschen. Da merken wir schon, Gott nimmt die Erde. Er formt sie. Es ist schon ein Prozess, dass Gott hier etwas Besonderes vorhat. Er sagt, das soll ein Bild sein, das uns gleich ist, dass Gott gleich ist. Er bläst seinen eigenen Atem hinein. Es ist sein Geist, der Leben in diesem Menschen schaffen soll und geschafft hat. Und Hiob schreibt dazu, in Hiob 12,9 heißt es, wer erkennt nicht an dem allen, dass des Herrn Hand das gemacht hat? Dass in seiner Hand ist die Seele von allem, was lebt, in seiner Hand auch der Geist im Leib eines jeden Menschen. Hiob, er ist der Erste, zumindest dem wir hier in der Bibel lesen, der den Menschen etwas differenzierter sieht. Er teilt ihn in Geist, Seele und Leib auf. Und Paulus bestätigt uns das genau im Thessalonicher Brief, genau diese Aufteilung und diesen Vers. Ich nehme ihn sehr gerne, um bei den Abschiedssegen zu sprechen. In 1. Thessalonicher 5,23 heißt es, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadelig auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist jetzt wichtig, weil sonst verstehst du die ganze Bibel nicht. Sonst verstehst du das mit dem Tod in der Bibel überhaupt nicht. Weil Gott sagt schon, an dem Tage, an dem du isst, wirst du des Todes sterben. Ist er gestorben? Adam, der hat noch viele Kinder danach gebracht, ja, und lebte 970 Jahre, hieß es. Also, was ist los? Hat Gott sich doch geirrt, dass er an dem Tag sterben werden? Nein, es ist was gestorben. Leib und Seele wohl nicht, aber der Geist. Der Geist ist gestorben. Verbindung zu Gott war weg durch die Sünde. Von Gott her war der Mensch auf einmal tot. Obwohl er gelebt hat, obwohl er im Leib gelebt hat, war für Gott der Mensch tot. Ja, jetzt ist es aber, das sieht sich immer so schön aus, ja? Leib, Seele und Geist. Jetzt bin ich immer einer, der dann schon Fragen stellt, was ist das jetzt eigentlich wirklich? Also ich habe die jetzt ja schon viele Jahrzehnte eigentlich immer so gehört und dann dachte ich mir, okay, alle wissen, was das ist und bloß ich immer nicht, bis ich dann draufgekommen bin, ja, viele wissen es auch nicht. Und selbst die darüber sprechen, haben auch nicht wirklich Ahnung, weil es sehr unterschiedlich ausgelegt ist. Denn ich möchte jetzt einfach mal darüber sprechen, was ist eigentlich Leib, Seele und Geist? Was sind denn diese einzelnen Teile des Menschen hier? Also das Einfachste ist noch der Leib, okay? Das ist unser Körper. Das ist alles das Sichtbare, was wir hier sehen. Das sind unsere fünf Sinne, in der wir alles aufnehmen können. Das sind unsere Hände, in denen wir wirken können in dieser Welt. Das ist unser Körper, das ist auch unser Gehirn ist dabei. Und ohne unseren Leib können wir, wie wir gesagt haben, nichts ausrichten. Unser Leib ist wichtig. Okay, jetzt kommt die Seele. Das ist schon schwieriger. Was ist jetzt eigentlich die Seele? Die Bibel spricht zwar sehr, sehr viel von der Seele, aber sie gibt uns, wenn man dann liest, keine so direkte Beschreibung, was sie eigentlich darunter versteht. Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, das ist der innere Mensch, das ist unser Denken. Das ist unser Wille, das sind unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Seele ist das eigentliche Ich. Das Herz, das Sein, das Leben, unser Leben. Das ist unsere Seele. Und das ist wichtig. Unsere Seele ist wichtig. Unsere Seele steht auch hier, sie steht tatsächlich mittendrin. So, und jetzt kommt der Geist. Das ist das Geheimnisvollste. Und das wird, muss ich ganz ehrlich sagen, auch sehr oft sehr unterschiedlich interpretiert. Und hier müssen wir erstmal schon mal einen Schnitt machen, denn ob ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, überhaupt dann noch einen Geist hat, ist eigentlich fraglich. Zumindest nimmt der Geist dann bei diesen Menschen nicht seine ursprüngliche Aufgabe wahr. Ich möchte es mal so ganz vorsichtig ausdrücken. Darum gehe ich jetzt erstmal von Menschen aus, die an Jesus glauben. Also an einen Menschen, der von Neuem geboren wurde. Und Jesus sagt in Johannes 3,3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird. Jetzt kann man schon mal fragen, was wird denn von Neuem geboren? Also dein Körper gewiss nicht. Oder ist einer, nachdem er gläubig wurde, war er wieder jung und fit und schön und die Falten waren weg. Wäre auch eine tolle Sache gewesen, ja, also. Hätte ja nichts dagegen und der Bauch etwas kleiner und so weiter. Nee, war nicht. Also die neue Geburt war wohl nichts Körperliches erstmal. Und auch war man danach intelligenter, hat man mehr Ding gehabt und war, ja, hat man andere Gefühle gehabt, war man ein anderer Mensch. Auch nicht. Also es kann sich nur auf den Geist bezogen haben. Diese neue Geburt kann sich nur auf den Geist bezogen haben. Es ist der Geist auf einmal wieder da gewesen. Und der Geist, was ist der Geist? Der Geist ist unsere Verbindung zu Gott. Das geht nicht über unseren Verstand, sondern über den Geist. Unsere Verbindung ist wieder lebendig. Wir können auf einmal wieder etwas hören, was die Welt nicht hören kann. Wir können Gottes Stimme hören. Wir haben Einblick in Gottes Willen. Wir verstehen das Herz Gottes. Das kann nur der Geist. Und nur der lebendige, wiedergeborene Geist kann das. Das kann nicht der natürliche Mensch, denn es heißt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Also brauchst du einen erweckten Geist. brauchst einen lebendigen Geist, ein wiedergeborener Mensch. Das ist das Geheimnis. Und dann heißt es, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Viele sagen, ja, das ist dann der Geist Gottes. Das kann aber nicht stimmen. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes, er hat wieder sein Gegenüber. Er hat eigentlich das, was er am Anfang wollte, das Bild Gottes. Er hat das, was passt. Der Mensch, der Sünde, es passt nicht. Es connectet nicht. Der Mensch, er will immer sein eigenes Ding machen. Er will immer selber Gott sein. Er will ja Gott nicht Gott sein lassen. Er weiß ja alles besser, der Mensch. Drum, wir brauchen eine neue Geburt. Und diese neue Geburt geschieht durch das Blut Jesu Christi, durch unseren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und es ist jetzt auch so, hier steckt ein Geheimnis, dass unsere Seele soll von diesem Geist bestimmt werden. Durch den Heiligen Geist. Gott möchte ja den Menschen bestimmen. Er möchte Herr sein, Gott sein. Jetzt hat er aber keine Verbindung mehr mit Menschen. Jetzt hat er es übers Gesetz versucht. Aber der Mensch ist auch da ausgewichen. Aber das Eigentliche, ich will mein Gesetz in euer Herz schreiben. Das bedeutet, er hat auf einmal wieder eine Verbindung. Eine Verbindung, über die er uns seinen Willen kundtun kann und wo wir willig sind, auch seinen Willen zu tun. Also der Geist soll regieren. Auch in unserem Herzen, es soll der Geist regieren und nicht der Körper. Nicht das, was wir aufnehmen von dieser Welt, das bedrängt nämlich die Seele. Alles, was wir in dieser gottlosen Welt so hören, sehen, alle Ideologien, alle falschen Lehren, das bedrängt unsere Seele. Das kommt über den Leib hinein, über das Sichtbare hinein, möchte auch die Seele bestimmen. Und jetzt sehen wir schon, da ist ein Kampf da. Und diesen Kampf haben wir jeden Tag. Mit diesem Kampf leben wir. Und es ist gefährlich, wenn unsere Seele sich vom Sichtbaren, vom Leib bestimmen lässt. Es ist gefährlich. In Galater 5 heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und die Seele ist mittendrin. Habe ich jetzt dazu gesagt. Die sind gegeneinander, das ist so, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und jetzt kommt es in 18, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ich finde, dass das mal wichtig ist, dass wir uns das auch mal vor Augen halten, ja, was Gott eigentlich mit dieser Teilung macht. Okay, ich könnte jetzt noch eine ganze Stunde weiter Grundlagen machen, aber ich denke mir, so ein zweiter Teil oder zum Schluss möchte ich noch über unseren leiblichen Tod eingehen. Was passiert mit uns, wenn wir sterben? Was passiert da? Für mich war das lange, sehr, sehr lange auch unklar. Man hört ja auch viele Dinge. Aber eines Tages habe ich diese Worte Jesu an Martha gelesen und es war mir tatsächlich wie so eine Offenbarung, wie so eine Erleuchtung. Dachte ich mir, ja, so ist es. Johannes 11, 25, da sagt nämlich Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Sie sagt, ja, sie werden alle auferstehen am jüngsten Tag. Dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und jetzt kommt es, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann sagt er, glaubst du das? Ich bezweifle, dass sie das geglaubt hat. Sie sagt dann, du bist der Sohn Gottes. Sie redet sich dann fein raus und sagt, okay, ja, so ganz verstehe ich das wohl nicht, aber was du sagst, wird stimmen. Ich glaube, an vielen Stellen, wenn wir so Jesus lesen, hätten wir das ähnlich gemacht, weil Jesus sie damals tatsächlich überfordert hat, muss man sagen. Also was Jesus immer für Antworten gibt, sagen wir ganz ehrlich, wir müssen manchmal stundenlang darüber nachdenken, das 20. Mal lesen, um irgendwie das zu verstehen. Und ich meine, sie haben das einfach so auf Deutsch gesagt vor den Kopf geknallt bekommen und ja, mussten damit umgehen. Also Jesus sagt hier, selbst wenn du den Körper ablegst, lebst du weiter. Du lebst. Anders wie die Welt, sie denkt ja, wenn der Körper weg ist, dann ist alles weg. Ja, nein, du lebst weiter. Das sind auch die Zeugnisse, die wir so haben, auch die zurückkommen aus dem Tod, aus dem irdischen Tod, also aus dem körperlichen, dass ihre Gedanken, dass alles da war. Dass sie auch ihr ganzes Sein, ganzes Weh, die Seele war da. Die Seele stirbt nicht. Die Seele stirbt nämlich nicht. Die Seele ist nicht auf den Körper angewiesen. Nur in dieser Welt, damit wir in dieser Welt etwas tun. Da schon, aber in Ewigkeit eben nicht. Also sagen wir nach dem Tod eben nicht. Darum heißt es, denn wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Also für mich ist es eines, ist klar, es gibt keine Ruhe in Frieden. Es gibt auch kein Fegfeuer. Und für den Gläubigen, jetzt rede ich nur von dem Gläubigen, gibt es auch kein Totenreich mehr. Es gibt Leben. Leben mit Gott. Es gibt Leben. Und Jesus, er sagt nichts davon, dass wir in irgendein Totenreich hineingehen müssen noch. Ja. Sondern es gibt viele Stellen. Es gibt zum Beispiel, dass als Jesus auferstanden ist, danach heißt es, taten sich die Gräber aus und viele Heiligen standen auf. Hat mich auch jetzt beschäftigt, diese Tage. Die aus dem alten Bund, die hat er mitgenommen, die im Totenreich waren. Und auch das Totenreich war übrigens getrennt, wie Jesus sagt, ja, zwischen denen, die geglaubt haben und denen, die nicht. Aber er hat sie mitgenommen. Und wohin? Darüber möchte ich gleich reden. Die einzige Voraussetzung, die Jesus hier nennt, wer an mich glaubt. Und darum, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Oder Tod, wo ist dein Sieg? Der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Der Tod ist besiegt im Namen Jesu. Der Tod ist durch Jesu Tod besiegt worden. Jesus hat die Trennung am Kreuz auf Golgatha für uns in Kauf genommen. Ich denke immer, dass das eigentliche Schlimme ist gar nicht mal dieser leibliche Tod gewesen. Für Jesus, der in Ewigkeit beim Vater und mit dem Vater verbunden war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Trennung, die durch die Sünde auch im Paradies geschehen ist, die hat er erlebt für uns. Und ich glaube, das war der eigentliche Schmerz, den Jesus durchgemacht hat. Neben dem anderen natürlich auch. Auch den körperlichen Schmerz hat er natürlich gefühlt. Jetzt kommen wir mal zu dem ersten Menschen, der durch den neuen Bund auf die andere Seite gelangt ist. Der erste Mensch, der sozusagen durch Jesu Blut auf diese andere Seite, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, gelangt ist. Also Lukas 23. Was sagt uns Jesus? Was sagt Jesus da dazu? Der war nämlich genau gleich neben Jesus. Es geht um den Schächer am Kreuz. Und also Schächer heißt eigentlich Verbrecher, also den Verbrecher am Kreuz. Auch interessant, der Erste, der da eingehen darf, ist ein Verbrecher, aber begnadigt. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir haben schon lange nichts mehr vom Paradies gehört. Also auch die Bibel, ja, der Garten Eden, ich meine, der heißt dann im Neuen Testament Paradies. Auf einmal ist er wieder da, das Paradies. Das Paradies auf Erden ist verschwunden, das müssen wir sagen, oder? Ich denke auch spätestens seit der Sintflut, es steht ja da nicht, wann es weggegangen ist, aber spätestens seit der Sintflut, als alles Wasser, alles platt gemacht hat, war kein Garten Eden mehr da. Aber Gott hat diesen Ort nicht zerstört. Und es ist doch schon bezeichnend, dass Gott, dass Jesus bei dem ersten Menschen, den er jetzt mitnimmt, wieder das Paradies erwähnt. Paradies war da, wo Gott sagte, ja, ihr sollt euch vermehren. Seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Der Mensch hat es ziemlich, salopp gesagt, vergeigt. Er ist völlig daneben gelegen, aber Gottes Plan ist einfach größer. Und das sehe ich hier auch. Gottes Plan ist größer. Denn Gott hat diesen Ort nicht zerstört, sondern Gott hat diesen Ort aufgenommen in die unsichtbare Welt. Und hat gesagt, okay, wenn es nicht auf Erden möglich ist, dann machen wir es im Himmel. Und schaut, all die Menschen, die im Glauben sterben an Jesus Christus, ich glaube, dass sie alle im Paradies sein werden und sind. Das Paradies wird gefüllt, jeden Tag. Das Volk Gottes wird gesammelt. Wisst ihr, wir sehen hier immer bloß den Leib, aber Gott sieht eben nicht nur den Leib. Gott sieht mehr. Gott sieht sein Volk, dass sein Volk besteht aus Menschen, die eben im Leib sind und Menschen, die nicht mehr im Leib sind. Und ich fand es so schön, dass Jesus sagt hier, du wirst mit mir im Paradies sein. Er hätte jetzt alles Mögliche sagen können. Ja? Du wirst errettet sein, du wirst irgendwie, aber nein, er sagt, bringt wirklich das Paradies. Du wirst mit mir im Paradies sein. Das Paradies ist da, wo die Gegenwart Gottes da ist. Wo der Mensch wieder ganz nah bei Gott ist. Also die Menschen werden aufgenommen von Gott. Und seht ihr, wenn das Paradies, das Garten Eden noch auf Erden wäre, wir bräuchten unseren Leib. Aber Gott weiß, sie werden keinen Leib mehr haben. Also muss ich einen Ort schaffen, muss der Ort dort sein, wo sie den Leib nicht mehr brauchen. Eigentlich ist, was Gott, also wenn man es mal irgendwie verstanden hat, ist alles so logisch. Dann denke ich, dann kann es auch irgendwie gar nicht mehr anders sein. Aber man ist durch so viele Lehren auch in irgendwelche Bahnen hineingeführt. Und man muss auch selber immer sagen, ja, vorsichtig sein. Denn man läuft auch selber in Bahnen. Aber manchmal erleuchtet Gott einen irgendwo und sagt, ja, ich habe für meine Kinder das Beste. Ich habe für meine Kinder nicht den Tod, sondern ich habe das Leben. Und das Leben im Überfluss. Was mir noch aufgefallen ist, im Garten Eden heißt es ja, und der Mensch war nackt und beide und sie schämten sich nicht. Paulus schreibt, wenn wir den Körper ausziehen, dann sagt er, das ist wie, dass wir nackt sind. Also von Gott her gesehen, ja. Und ich finde das eine coole Parallele. Bloß mal so ein Gedanke. Im Paradies brauchst du sozusagen deinen Körper nicht mehr. Bist du nackt. Vom Geist her gesehen. Okay. Es ist noch von Bedeutung, was Paulus über seinen eigenen Tod sagte. Wir wollen ja jetzt noch ein paar Stellen, die das auch wirklich begründen, dass das auch wirklich jetzt so ist, was ich hier sage. Und in Philipper 1, 21 heißt es, Denn Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient das mir dazu, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Also wenn Christus sterben, dann haben sie dadurch einen Gewinn. Du hast einen dicken Gewinn gemacht, wenn du stirbst. Mal eine andere Ansichtsweise, ja. Paulus sagt, ich habe Lust. Er sagt nicht oft von der Lust, ja. Aber er hat Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Was besser, viel, nicht nur besser, was viel besser wäre. Und ich sage euch jetzt mal eins, Paulus ist nicht lebensmüde. Oder Paulus hat jetzt nicht mit der Welt abgeschlossen, weil kein Mensch hört und nur Stress ist. Das ist es nicht. Sondern Paulus hatte ein Vorrecht. Wir haben vorhin vom Paradies gehört. Er hatte ein Vorrecht. Und das lesen wir. Er durfte ins Paradies gucken. Er durfte schon dort mal sein. Paulus hat das Paradies gesehen und hat gesagt, okay, das ist viel besser. Das ist viel besser als das, was wir jetzt hier haben. Viel besser. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Er wusste, dass das, was da kommt, viel, viel besser ist. Und wir wissen ja von vielen, dass kein einziger zurückkommen wollte. Aber oft hat Gott noch einen Auftrag für Menschen und er schickt Menschen einfach auch wieder zurück. Mag das Paradies herrlich sein, aber das ist noch nicht alles. Wer meint, das ist die Endstation? Nein, das ist eine Zwischenstation. Weil Gott sammelt ja seinen Leib, Gott sammelt seine Gemeinde, Gott sammelt seine Braut. Und nachdem es ja viele hunderte, tausende Jahre geht und die Menschen sterben, müssen die ja irgendwo hin. Also manchmal denkt Gott auch richtig logisch. Und er hat das Paradies erwählt dafür. Aber das ist nicht unser Ende. Es kommt noch viel besser. Es kommt noch viel, viel besser. Denn es wird eine Auferstehung geben und da werden wir einen neuen Körper bekommen. Und der wird dem Körper Jesus gleich sein, auch der Herrlichkeit gleich sein. Und dann, und jetzt kommt es, dann werden wir Hochzeit feiern. Dann werden wir Hochzeit feiern. Und das war mir gestern, wie ich das niedergeschrieben habe, das war mir so groß, dass ich es euch leider gar nicht mit Worten weitergeben kann. Wir werden Hochzeit feiern. Wir werden mit unserem Herrn Hochzeit feiern. Und dieses Fest wird größer sein als alles, was im Himmel, ich rede überhaupt gar nicht mehr von der Erde, die könnt ihr schon sowieso vergessen. Ich rede nur noch vom Himmel. Alles, was der Himmel bisher erlebt hat, all die Engel, all das, alles, was Gott, es wird alles in den Schatten stellen. Dieses Hochzeitsmahl des Lammes wird alles in den Schatten stellen, was bisher da gewesen ist, und zwar im Himmel. Warum glaube ich das? Weil der Vater seinen Sohn liebt. Und er wird seinem Sohn die Hochzeit ausrichten. Und glaubt nicht, wenn Gott seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet, dass er sich lumpen lässt. Das wird eine Party sein, von der man von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit sprechen wird. Wird man immer sagen, mei, das war's. Und jetzt kommt das Allertollste. Wir sind hier nicht als Gäste eingeladen. Wir sind nicht als Gäste eingeladen, sondern wir sind als Braut eingeladen. Wir stehen im Mittelpunkt. Wisst ihr das? Wer steht im Mittelpunkt? Also jeder, der geheiratet hat, natürlich auch der Mann irgendwie. Aber eigentlich, sind wir doch ehrlich, es steht die Braut im Mittelpunkt. Ja, er muss ja irgendwo dabei sein, ja, sonst passt es ja nicht so ganz. Zumindest nach biblischer Sicht, ja. Also die Braut steht im Mittelpunkt. Gott wird uns ganz herrlich beschenken. Und eine Brautseele zu sein, werden wir dann, in diesem Augenblick werden wir es begreifen, was Jesus eigentlich am Kreuz getan hat für uns, was er uns eigentlich erworben hat. Jetzt sehen wir es gar nicht. Jetzt können wir durch all diese Not, die uns begegnet, die unserer Welt begegnet, können wir das oft gar nicht mehr annehmen. Und viele stecken in vielen Krisen, in vielen Schwierigkeiten, in vielen Depressionen drin. Aber ich sage euch eins, das wird alles ein Ende haben. Das wird alles ein Ende haben. Und schon im Paradies, falls wir unseren Leib noch ablegen sollen, aber es gibt ja noch die zweite Möglichkeit, ich will sie zumindest noch erwähnen, wenn der Herr kommt und uns überkleidet, sagt er, der Paulus, über, also wir kriegen, und wir dann zur Hochzeit des Lammes gehen dürfen. Also einen neuen Leib bekommen. Ja, und ich glaube, wir haben so eine gute Zukunft, und es gibt keinen Glauben, es gibt keine Religion, es gibt keine Ideologie, die euch das versprechen kann. Ich habe von keiner anderen Glauben jemals gehört, der euch das, diese Verheißung, die direkt von Gott kommt, euch geben kann. Und das ist so schön, euch solch eine Botschaft bringen zu dürfen. Also wenn das nicht schön ist, dann weiß ich nicht. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres. Und darum ist es auch manchmal, auch wenn es hier schwer fällt, sagen wir, wir halten durch. Wir halten am Glauben. Denn Jesus hat gesagt, das ist der einzige Punkt, dass du mir deine Sünden gibst. Dass du mir all das Schlechte in deinem Leben gibst du mir, dann bekommst du alles Gute. Er sagt ja nicht, tu 1000 Werke. Geh 10-mal um die Kirche rum und bete 100 Vater unser und sonst was. Alles das könnt ihr vergessen. Es geht um das, dass ihr glaubt, dass Jesus Christus eure ganzen Sünde, euren ganzen Mist ans Kreuz genommen hat und euch erlöst hat, euch ein neues Leben gegeben hat. Darum geht's. Das, wenn ihr das festhält, dann dürft ihr dabei sein. Aber der Teufel wird euch alles versuchen, das zu nehmen. Er wird alles versuchen. Seid gewappnet. Aber trotzdem, ich möchte euch auch mal zeigen, der Tod ist besiegt. Das war meine Überschrift. Der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Wir haben ein Leben mit Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das fängt heute an oder schon vorher. Das beginnt nicht erst, wenn wir irgendwie im Himmel sind, sondern jetzt. Und selbst wenn wir unseren Leib ablegen, wir haben keine Angst, wir kommen ins Paradies, wir kommen in die Gegenwart Gottes, wir kommen in seine Nähe hinein. Und das sind Worte Jesu. Wenn ihr was dagegen habt, dann sagt's, aber nicht, okay, bin ich schon so froh. Jesus, er liebt uns. Das ist echt die Botschaft. Jesus, er liebt Menschen, er liebt die Menschen und er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Paulus, was sagt er? Damit möchte ich heute abschließen. Paulus, er sagt, ey, so schön es im Himmel war und ich möchte da ins Paradies wieder rein. Aber wisst ihr, um euretwillen bleibe ich hier. Ich will, dass Menschen zum Glauben kommen und am Glauben festhalten, im Glauben wachsen. Das möchte ich. Das ist mein Auftrag. Und ich sage euch eins, es ist mit der Hochzeit noch gar nicht zu Ende. Gott will uns unser Erbe geben. Und das Erbe hat auch damit zu tun. Und der Lohn und das Erbe will er uns geben. Und der Lohn hat damit zu tun, wie wir hier auch gelebt haben und was wir auch für den Herrn getan haben. Wird einen Lohn geben. Gott lässt sich nichts schenken. Wenn es auch jetzt momentan, sie sagen immer, das machen wir für Gottes Lohn, ja, dann meinen sie ja umsonst. Nein, stimmt nicht. Hier vielleicht auf Erden, aber im Himmel nicht. Denn Gott freut sich über alles, was wir für in seinem Namen tun. Was wir von Herzen für ihn tun. Gott freut sich darüber. Und Gott wird das belohnen in Ewigkeit. Und wir werden mal sehen, so eine Gehaltserhöhung kann man sich gar nicht vorstellen. was Gott für uns noch in Ewigkeit hat. Also es ist Gott und viele denken ja, der Himmel ist langweilig. Das ist mein letztes jetzt, aber der Himmel ist langweilig. Und ich kann euch eins sagen, der Himmel ist das einzige Ort, wo es nicht langweilig wird. Wir müssen denken, dieser Gott ist ein Schöpfer, ja. Was der noch alles im Kopf hat, jetzt mal so ganz menschlich gesprochen, das wissen wir ja alles gar nicht. Die Bibel endet ja eigentlich mit dem, dass er uns einen Ausblick auf eine neue Welt und eine neue Erde gibt. Aber sie sagt uns gar nicht, was da los sein wird. Wir werden da nicht alle bloß im Schaukelstuhl sitzen, glaube ich nicht. Wir werden unsere Aufgaben haben. Wir werden Könige sein, Könige und Priester Gottes sein in Ewigkeit. Also regieren. Wollt ihr mit? Wollt ihr mit? Amen. Halleluja. Ehre sei Gott.